ich versuche es mal sehr einfach zu machen. Dialektik ist das Denken in Gegensätzen. Wenn man sagt, groß-klein, dann ist das für die Leute, die sich mit einfachen Dingen zufrieden geben, ist das schon eine Dialektik, der Widerspruch. Und der spielte bei den alten Griechen eine Rolle. Da ist der Sokrates auf den Marktplatz gegangen und hat die Leute immer sozusagen bei ihren Widersprüchen gepackt. Und dann haben sie sich geärgert und haben ihm den Giftbecher zu trinken gegeben. Also das sind die einfachen Varianten von Dialektik. Und ein bisschen, eine Stufe anspruchsvoller ist etwas, was vielleicht einige von euch noch in Erinnerung haben, hieß These, Antithese, Synthese. Das glaube ich, ja? Na, ich sehe eigentlich kein zustimmendes Nicken. Doch, ja, also das, so, und das ist, also für mich ist das ein bisschen zu billig, aber es stimmt. Das heißt, es gibt immer eine These, auf Deutsch gesagt, man setzt etwas und dann setzt man das Gegenteil, Anti, und dann setzt man etwas Sinn dazwischen, das vereinigt diese beiden Gegensätze dann wieder. Das heißt, hier ist es nicht nur ein Gegensatzpaar, sondern es vereinigt sich hinterher. Das ist schon eine Stufe weiter. So, das ist etwa das, da komme ich nachher, das, was dann unter Stalin aus der Dialektik gemacht worden ist. Und daraus folgte nach Hegel und vor allem dann aber auch nach Marx und Stalin und allen eine Gesetzmäßigkeit der Geschichte. Das heißt, die Geschichte entwickelt sich nicht irgendwie so mal, ändert sich und heute ist es anders, als es gestern war, morgen ist es wieder anders, sondern es folgt bestimmten Gesetzen. Und das Hauptgesetz hieß, es gab ursprünglich mal eine kommunistische Urgemeinschaft. Und als die dann lernten, etwas besser, mehr zu produzieren, blieb was übrig. Und dann haben sich irgendwelche Leute das angeeignet. Und dann gab es die Sklavenhaltergesellschaft. Die haben dann die Sklaven aus Gebäuden für sich arbeiten lassen. Dann sind die eines Tages, haben sich befreit. Und dann ist aber eine neue Ausbeuterklasse gekommen. Das war der Feudaladel. Und die Ausgebeuteten, die dann für die arbeiten mussten, hießen dann Leibeigene. Und dann ist in der Französischen Revolution sind die... Ja, leibeigenen Bauern und der ganze unterdrückte Stand hat sich jetzt in einer sehr blutigen Revolution von diesem Adel und der Monarchie befreit. Und daraus hat Marx dann abgeleitet, alle Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen und immer befreit sich die unterdrückte Klasse von der unterdrückenden Klasse und dann wird sie zur Herrschenden, aber dann fängt sie auch wieder an, andere zu unterdrücken. Und das wird jetzt bei uns anders, hat er gesagt, jetzt befreit sich die Arbeiterklasse, das Proletariat von den Kapitalisten, die nannte er die Bourgeoisie, haben damals viel in französischen Fremdwörtern geredet, und dann wird aber die absolute Freiheit entstehen, weil wir werden dann, wir müssen zwar am Anfang noch die Bourgeoisie unterdrücken, damit die nicht wieder zur Macht kommt, und deswegen brauchen wir die Diktatur des Proletariats hieß das dann, das war also offiziell, wurde, war die DDR und alle waren eine Diktatur, sagten sie, sind wir, müssen wir auch sein. So, und jetzt muss ich vielleicht noch den entscheidenden Faktor bringen, warum jetzt das Proletariat, warum die Bourgeoisie und mit ihr der Kapitalismus untergehen muss. Das ist deswegen der Fall, weil, nach Marx, weil die Kapitalisten, Unternehmer oder wie wir heute dazu sagen würden, leben ja, machen das alles nur wegen dem Profit. Ja? Wollen viel Geld verdienen, das heißt Profit. Und den Profit machen sie nach Marx nur dadurch, dass sie dem Arbeiter das einen großen Teil seines Lohns vorenthalten, das sacken sie ein. Aber weil sie so gierig sind, profitgierig, rationalisieren sie immer die Arbeit, damit sie weniger Arbeiter brauchen, weniger Arbeiter bezahlen müssen und damit schmilzt der Anteil der Arbeiter, sie nannten das der lebendigen Arbeit, immer mehr zusammen und der Anteil der toten Arbeit, der Maschinen, wird immer mehr. Etwas, was wir heute ja auch noch in riesigem Maßstab erleben, ja, das hat er schon zutreffend beobachtet und hat daraus aber den Schluss gezogen und weil jetzt die Basis immer mehr dahinschmilzt von denen, die sie ausbeuten können, deswegen werden sie in absehbarer Zeit untergehen. Weil, und das hieß das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. So, das scheint ja nun nach meiner Meinung irgendwie nicht eingetreten zu sein. Das war die Gesetzmäßigkeit, ein Teil der Gesetzmäßigkeit der Geschichte. Ja, daran glaubten die jetzt alle ganz fest und haben das in ihren Veranstaltungen, alle mussten dann an der Uni ML, Marxismus-Leninismus studieren, kriegten das alles eingebimst und mussten das nachlernen und beweisen, dass sie das auch richtig verstanden haben. So, das ist also die Basis von Hegel gewesen mit seiner Dialektik und der hatte auch schon eine Gesetzmäßigkeit der Geschichte, die habe ich jetzt aber nicht erzählt. Die ist für uns jetzt nicht so wichtig, könnte ich, wenn Nachfrage ist, nachher noch machen. So, und zweitens hat Marx Einerseits hat er auf Hegels Dialektik gefußt und zweitens auf Feuerbach, das war nun auch ein Philosoph, der hat vor allem sein wesentlichstes Anliegen war, Gott zu stürzen. Also zu sagen, Gott gibt es gar nicht, das ist nur etwas, was die Menschen sich in den Himmel projiziert haben. Und der hat dann den Materialismus, das heißt, ist eigentlich eine philosophische Grundanschauung, die sagt, nur das Materielle existiert überhaupt, etwas Geistiges, das nennen sie Ideelles, gibt es nicht. Und das ist der große Irrtum von Hegel gewesen, dass der an so etwas wie Geist und was Ideelles geglaubt hat. Also das war jetzt die Grundlage bei Feuerbach, alles stark vereinfacht. Und dann ist es ganz stark versimpelt worden von und unter Stalin. Der hat dann aus diesen ganzen Lehren zwei große Theorien gemacht. Das eine war der dialektische Materialismus. Der hat also das gesagt, wo ich gesagt habe, es gibt eben Widersprüche und die lösen sich. Aber es gibt einen Widerspruch, der lässt sich nicht lösen. Das ist der zwischen Arbeiterklasse und, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, und Unternehmern, ja, zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Das ist ein antagonistischer Widerspruch. Das heißt, der kann nicht aufgelöst werden. Der kann nur im Klassenkampf, in dem die eine Klasse die andere vernichtet. So, das war ein Teil des historischen Materialismus. Der dialektische Materialismus hat also dieses Ganze da mit Widersprüchen und Umschlagen von Quantität in Qualität. Also zum Beispiel, wenn das bisschen, was Sie verstanden hatten von Hegel, haben Sie dann Morts Theorie daraus gemacht. Das hieß, wenn man das Wasser immer heißer macht, irgendwann wird es mal zu ganz was anderem, wird es nämlich zu Dampf. Wenn man es immer kälter macht, wird es zu Eis. Das hieß, es ist erst eine leichte, größenmäßige, quantitative Veränderung, die irgendwann mal in eine andere Qualität umschlägt. Das war für die eine ganz große Erkenntnis. Ich war sehr stolz drauf. So, das waren die zwei. Also wir haben den Stalin immer für ein bisschen blöd gehalten. Egal. So, und dann, das habe ich jetzt schon gesagt, daraus resultiert zwangsläufig der Klassenkampf. Das muss so sein. Ja, das war die offizielle, und ich habe drüber geschrieben, das Übliche, das, was man so beigebracht gekriegt hat und hörte. Und jetzt habe ich dann immer bei meinen Freunden welche getroffen, die haben gesagt, du hast ein viel zu dogmatisches, also zu starres Verständnis von Marx, lies doch mal den frühen Marx. Und da wäre er eben humanistisch, also das heißt, er würde mehr das Menschliche in den Vordergrund rücken. Offen gestanden habe ich das beim Nachlesen dann aber nicht gefunden. Ich fand das Gegenteil bestätigt, dass er da nämlich immer von Vernichtung, alles muss immer vernichtet werden, sprach und so. Und da war ich dann sehr überrascht, da habe ich das zu Ende erzählt, in dem Buch von Rita Schwarz dann fand diese Aussage, hatte ich das schon erzählt? War im Vor. Ich glaube, da komme ich jetzt hin. Das ist jetzt das Verborgene. Vorher, das war das Offizielle. Und jetzt komme ich also, guck, wie ein kleines Kind, ganz erstaunt, dass also der Marx einmal hier mit diesem Satz, der überall zitiert wird, seinen Ursprung bei diesem Novalis hat. Und da muss ich jetzt näher drauf eingehen. Also der obere Satz steht in goldfarbenen Buchstaben, also sind sicher aus Bronze oder so, im Treppenhaus, im Eingangsbereich der Freien Universität, der Humboldt-Universität Berlin. Und deswegen bin ich extra dort neulich mal reingegangen. Da steht eine kleine Tafel, die sagt, das steht unter Denkmalschutz, das hat die SED damals anbringen lassen. So ungefähr, leider können wir es nicht entfernen, weil es unter Denkmalschutz steht. Und der Satz, ich erzähle erstmal, wie wir ihn verstanden haben und wie ich glaube, ihn jetzt verstehen zu müssen. Da heißt es, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, also ausgelegt. Haben gesagt, die blöden Philosophen, ist klar, die reden nur schlau rum oder dumm rum, das ist ja völlig egal, aber es kommt doch an, die Welt zu verändern. Da waren wir natürlich richtig, die Philosophen sind doof und wir machen das jetzt richtig praktisch. Und wie sie zu verändern wäre, da kommt dann später nochmal ein Zitat, das war in unserem Sinn natürlich klar, dass es so, dass es für die Menschen besser ist. Ja, die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern, das und konkret, das war immer so mein Glaubensbekenntnis jedenfalls. So, und jetzt sehe ich auf einmal in dem Buch da, was mir die Witwe meines Freundes geschenkt hat, dass der Novalis gesagt hat, das ist jetzt ziemlich schwierig, müssen wir im Einzelnen darauf eingehen, also das hieß in der Überschrift magischer Idealismus. Denkt man erstmal total bescheuert, ne? Aber Magier ist ja ein Zauberer. Und so hat dieser Novalis das auch gemeint. Es gab diese Richtung magischer Idealismus von solchen Philosophen, die gesagt haben, wir wollen die Welt wie durch einen Zauberspruch verändern. Und zwar, ich vermute, ich weiß nicht, ob ich da auf das nächste gehen muss, da der Spruch, der Zitat weitergeht. Jawohl, also dann kann ich das jetzt im Wortlaut machen, weil es ist einfach dafür wichtig genug. Also, der Traum einer jeden Philosophie ist eine Zauberkunst, Magie, die an dem Ungenügen leidet, die Welt bloß zu erklären. Das ist also im Sinn genau dasselbe, was oben der Marx sagt. Ja? Die Philosophen haben verstanden, wir Philosophen können leider die Welt bloß erklären. Und jetzt wollen wir aber ein Prinzip auffinden, ein Allvermögen, das heißt eines, das allmächtig ist, das alles verändern kann. Die Auffindung eines allvermögenden Prinzips soll die Dinge nach der Willkür des Philosophierenden lenken. Ich glaube, das ist jetzt für sich verständlich, ja? Also wenn er das Prinzip gefunden hat, kann er damit die Dinge, das heißt die Welt, lenken und zum Tanzen bringen. Und das habe ich jetzt gelb markiert, weil das ein Zitat ist, er grinst. Kommt dir bekannt vor?
Ja, der vor allen Dingen in dem Zusammenhang plötzlich von Tanzen zu sprechen. Das ja.
Also das ist etwas, was wir oft, also bei den wenigen Sachen, die wir so von Marx so kannten, war das eine, man muss die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen bringen, dadurch, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Ihr wisst, ihr seht, ich kann das nur auswendig, zu meiner Schande. So, und das sehe ich auf einmal, dass den Gedanken hat er von diesem Novalis. Und der Novalis war ein Frühromantiker. Früh heißt jetzt auch der Jahreszahl nach, das war so kurz nach 1800. Marx war ja selbst relativ später, also es ist jetzt 200 Jahre her, und ich erwähne das deswegen, weil ich jetzt angefangen habe, mich zu fragen, wieso bestimmt uns so etwas heute noch? Ja, die Folgen davon mit Gesine Lötzsch und Sarah Wagenknecht, sage ich, die wirken heute noch auf uns. Und das ist eigentlich meine Hauptfrage nachher an euch. So, und das war jetzt zum Tanzen bringen. Sie wollen also die Dinge erschaffen, verändern, womöglich vollständig aufheben. Und das ist jetzt nochmal ein großer Unterschied. Normalerweise liest man darüber weg und sagt, naja, ein Wort nach dem anderen und das meint alles. Und nein, das ist ein großer Unterschied zwischen erschaffen und aufheben, und zwar vollständig aufheben. Das heißt dann bei Marx später immer vernichten oder auf Lateinisch die Negation, die Verneinung. Die kommt, hat er von Hegel, und die heißt dann bei Marx aber immer vernichten. Das kommt dann aber später noch so. Und das hat er jetzt also schon von diesem Novalis. Jetzt der Rest ist, naja, kommt, das muss ich jetzt nicht so, mit der Fähigkeit, die Fülle alles Seienden aufzuheben, als Seiende ist alles, was existiert, eine andere Welt an die Stelle der bloß zu Erklärenden zu setzen, also bisher wurde es nur erklärt, jetzt setzen wir eine andere Welt, und dann wäre, wenn der Philosoph das schafft, er ein Verbündeter mit Gott, ja, Gott gleich geworden. Als ich das gelesen habe, ich war empört, muss ich sagen, da sind die Größen wahnsinnig, haben den Hau, ja, könnt ihr doch vielleicht verstehen. Das ist eigentlich meine tiefere Motivation für diesen Vortrag heute, dass ich empört war, wie die Leute so bekloppt sein konnten und wir heute noch praktisch an ihrer Angelrute kleben. Aber da kommen wir noch drauf. So, aber den Novalis habe ich jetzt, glaube ich, hinlänglich dargestellt. Und jetzt sage ich, was da der Marx, das muss man nicht so im Einzelnen machen, da können Sie stundenlang solche, ich habe nur gebracht zum Tanzen zwingen, dass er praktisch diese Formulierung ganz nah an dem Novalis auch wählt, sodass ich glaube, beweisen zu können, dass er von dem beeinflusst worden ist. So, das hatte ich ja, ihre eigene Melodie. Den Rest brauchen wir nicht, das ist so ein bisschen drumherum. Und dann ein anderes Zitat, er zitiert da den kategorischen Imperativ von Kant, der ist euch so einigermaßen geläufig, also das praktisch oberste Moralgebot, und das wendet der Marx, das ist jetzt wieder von Marx, und das nächste muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also es gibt das oberste moralische Gebot, das heißt kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und das war auch so einer der Sätze, die uns mit zu den wichtigsten, ging es dir auch so. Und genau das wollten wir nicht. Wir wollten nicht, dass der Mensch ein Erniedrigter und so weiter, sondern wir wollten, also ich in meiner Naivität, ich wollte immer alles tun, damit der Mensch kein erniedrigtes und geknechtetes Wesen ist, und habe das auch nach meinen Fähigkeiten, so gut ich konnte, versucht zu tun. Also ich habe ja, glaube ich, geschrieben, dass ich hier bei der Gewerkschaft gearbeitet habe und habe da vieles gemacht, um da naja, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und heute versuche ich mich immer noch an den Umweltbedingungen, die zu verbessern. Also ich habe das wörtlich genommen. Und jetzt sehe ich mit Schrecken auf einmal, ich habe das ja ganz falsch verstanden, weil da vorher steht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein Erniedrigtes. Es ging gar nicht darum, die Erniedrigung, die Knechtung oder so zu bekämpfen, sondern die Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch so ist. Also es ging darum, den Kapitalismus umzuwerfen. Und das habe ich in meiner Naivität nicht richtig gesehen oder vielleicht nicht sehen wollen oder können, weil ich halt nur schon mal so geprägt war. Und ich unterstelle, ich habe jetzt nur von mir gesprochen, ich unterstelle, dass es wahrscheinlich vielen anderen ähnlich gegangen ist. Aber das wird uns jetzt noch weiter begleiten. So, und jetzt komme ich wieder zurück zu dieses allvermögende Prinzip, behaupte ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt voreilig bin, wenn ich das jetzt schon behaupte, das hat der Marx gefunden. Der hat ein Prinzip für die Philosophie gefunden, mit dem die Welt tatsächlich aus den Angeln gehoben und verändert werden kann. Und das war nämlich das Proletariat, das aus seinen Arbeits- und Lebensbedingungen gar nicht anders kann, als die bestehenden Verhältnisse umzuwerfen. Und da sagt er jetzt, und das wollte ich für heute nochmal sozusagen wirklich festhalten, wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen Waffen findet, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Das sind jetzt zwei Sätze von außerordentlicher Tragweite. Das heißt, die Philosophie hat im Proletariat ihre Waffen gefunden. Einfacher gesprochen könnte man auch sagen, sie hat die Arbeiterklasse instrumentalisiert, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich eine neue Welt zu erschaffen und die alte Welt aufzuheben. Und das ist alles sind die Fragen, die ich dann am Schluss stellen wollte. Müssen wir daraus nicht heute lernen, dass wir uns nicht von der Philosophie gängeln lassen wollen? Ja, früher haben sich die Leute von der Theologie gängeln lassen, haben sich zu Millionen umgebracht im Dreißigjährigen Krieg oder sind umgebracht worden. Und dann muss ich noch mal schnell einfügen, das weiß ich auch erst seit ein paar Monaten, dass die Aufklärung, das war dann eine philosophische Strömung, die gesagt hat, jetzt wollen wir sozusagen von Kirchenreligion nichts mehr wissen, jetzt gucken wir nur noch nach dem Diesseits und was sich nicht vor der hiesigen Vernunft rechtfertigen kann, hat keine Existenzberechtigung. Das heißt, die Könige nicht und Kirche und Papst auch nicht. Das heißt, der Dreißigjährige Krieg hat als Gegenreaktion dazu geführt, dass eine antireligiöse Strömung, nämlich die Aufklärung, sich sehr weitgehend durchgesetzt hat. Ganz nicht, bis heute haben wir immer noch einen Papst in der Kirche. So, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Die Philosophie, ja, ich habe die Parallele zur Theologie gebracht. Die Theologie und die Religion war auch in der Lage, Millionen von Menschen in Bewegung zu bringen und sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen zur Durchsetzung ihrer Ziele. Und hier sehen wir, dass die Philosophie das auch gemacht hat. Von der Theologie wissen wir das, das ist geläufig. Und von der Philosophie wissen wir das eigentlich nicht. Und das ist mein Anliegen, warum ich jetzt, ihr merkt ja, ich bin da mal wieder engagiert, ne, warum ich das wichtig finde und froh bin, dass ich euch das mitteilen darf. Ja, die Philosophie, der Philosoph Marx und die Philosophie übt eine tiefgreifende Wirkung, hat ausgeübt und dass sie das heute noch tut, darauf kommen wir noch. So, umgekehrt aber, sagt er, findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Das heißt, also die Proletarier, die ja nun alle nicht Philosophie studiert haben, die hatten jetzt ihren Führer in Marx und Friedrich Engels und Lenin und so weiter und haben sich von denen führen lassen. Das waren ja alles keine Proletarier. Das waren Intellektuelle und in Russland waren es Adlige, die den wesentlichen Kern des Bolschewismus ausgemacht haben. So, also das, ja. Und jetzt nur ein Satz, der ganz was Ähnliches nochmal aussagt, der aber auch sehr, sehr geläufig ist und immer wieder zitiert wurde. Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Da ist es für sich verständlich, der Satz? Ja, dann will ich noch vielleicht die Hintergründe sagen. Es gab und gibt so eine Diskussion, die bescheuerten Intellektuellen und die Philosophen, die erzählen da ja nur, was ist alles Geist, ja Quatsch, das braucht man nicht. Der sagt hier aber, redet der Marx nämlich auch so, sagte, das Einzige, was zählt, ist der Arbeiter, der mit seiner Hände Arbeit alle Werte schafft und die blöden Intellektuellen, die braucht man nicht. Den Geist, ich behaupte ein bisschen übertrieben, den gibt es nach Marx eigentlich gar nicht. Hallo, kommen Sie noch rein, wenn Sie mögen. So, und hier wird jetzt an einer Stelle mal das Gegenteil gesagt, nämlich, dass die Theorie unheimlich wichtig ist. Und das habe ich ja vorher versucht darzustellen, dass sie das tatsächlich war. So, jetzt, das hatte ich weitgehend schon erzählt, warum die Entfremdung, nein, das muss ich jetzt, also, das habe ich schon gesagt, Schiller hat die Arbeitsteilung und Hegel hat die Arbeitsteilung, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Ein Bruder Steiner Lehrer aus der Nähe von Winnenden, der heute nur wegen einer Nierenkolik nicht gekommen ist, hat mir sehr ans Herz gelegt, darauf hinzuweisen, dass diese Arbeitsteilung wirklich bis heute noch ein Krebsschaden der Gesellschaft ist, weil jeder immer nur seinen kleinen Ausschnitt sieht. Die Leute an den Rudolf-Steiner-Schulen, die wollen eben, dass jeder eine breite Ausbildung und auch eine musische Bildung hat und so weiter. Also es ist auch heute noch sehr aktuell. Aber damit können wir jetzt die Arbeitsteilung mal weglassen. Aber die Entfremdung, ich habe es vorhin einleitend schon oberflächlich gesagt, bei Kant. Also grob gesprochen, es gab die Philosophie des deutschen Idealismus, die fing ungefähr an mit Kant und ging dann weiter über Fichte, Hegel, einen habe ich jetzt vergessen, Schelling, Fichte, Schelling, Hegel und noch ein paar, die nicht ganz so groß waren und die, ein paar, die dabei geholfen haben. Aber Kant ist sozusagen der Urvater dieser idealistischen Philosophie. Und da muss ich eigentlich jetzt sogar hier drauf zurückgreifen. Und vor ihm, vor Kant, war also die Auffassung, wie erkennen wir überhaupt die Welt? Das war die große Frage, die war ganz umstritten. Da gab es zwei verschiedene Antworten. Die einen haben gesagt, wir erkennen die Welt mit dem Verstand. Und die anderen haben gesagt, wir erkennen die Welt nur, indem wir sie angucken. Ja? Nur die Erfahrung. Und das waren zwei richtige Gegensätze und die wurden sich auch nicht einig. Und die gesteigert, das hieß dann Empirismus, das heißt so viel wie Erfahrung, Erfahrungswissen. Und die Steigerung davon war der Materialismus, wie ihn eben dann der Marx und der Kommunismus gepredigt hat. Nur das, was Materielles existiert, etwas Geistiges existiert nicht, beziehungsweise existiert nur als Funktion des Gehirns. Also ist letztendlich auch etwas Materielles. So, und der Kant hat versucht, diese zwei, das zu überbrücken, das zusammenzubringen, und ist ihm aber nicht gelungen, weil er dann hat das genannt, es gibt zwei Stämme der Erkenntnis, nur für die, die das schon mal gehört haben, Anschauung und Verstand, und das ist dasselbe wie Erfahrung und Vernunft, so ungefähr. Das heißt, Kant blieb bei der Zerrissenheit stehen. Und das war dann, ich muss mal sehen, ob das auf der nächsten Folie dann kommt, ja, da gehe ich jetzt im Einzelnen drauf ein, wie bei Kant diese Zweiseitigkeit, diese Zerrissenheit war, logisch, philosophisch. Ich darf das erzählen, weil der Vortrag steht ja unter dem Titel Die philosophischen Wurzeln, darf ich auch ein bisschen philosophische Tiefen mal kurz einflechten. Ich mache es aber so einfach wie möglich. Also bei Kant läuft die Erkenntnis so, dass man alles Denken passiert nur in Urteilen. Das habe ich offensichtlich da nicht geschrieben. Und ein Urteil ist etwas, wenn ich sage, der so und so ist ein Blöd oder ist blöd oder der Roland Koch ist ein Drecksau oder so, das ist ein Urteil. Ich beurteile jemanden. Sogar wenn ich sage, die Rose ist rot, beurteile ich die Rose. Oder ich sage, der Angeklagte ist ein Dieb, dann hat der Richter sein Urteil gesprochen. Das haben die sich damals so gedacht. Alles Denken funktioniert so, dass man Urteile ausspricht. Kann man ja erstmal so nachvollziehen. Und dann, ja, und dieses Urteil, das haben die dann sprachlich so erklärt, indem sie da einen Strich haben gesagt, es ist Urteil, eine ursprüngliche Teilung. Die Rose hat sich ursprünglich geteilt in sich selber und in ihre rote Farbe. Das hat aber nicht gestimmt, sprachwissenschaftlich, aber ist egal. Wir haben das geglaubt. So, und dabei ist der Kant stehen geblieben und der Kant hat jetzt die Dialektik abgelehnt, das erzähle ich mal nicht weiter, und die Schlüsse auch. Und das habe ich jetzt noch nicht erzählt. Und Hegel unterscheidet sich grundlegend dadurch von Kant, dass er gesagt hat, nein, nein, das Denken funktioniert nicht nur in einem Zweischritt, sondern komplizierter, weil wir nämlich Schlüsse ziehen, wenn wir sagen, also bringt er, mir fällt immer kein ordentliches Beispiel ein, er sagt, wenn ich morgens aufwache und noch im Bett liege und es knirscht draußen oder der Wagen, der vorbeifährt, knirscht, dann schließe ich daraus, es wird wohl geschneit haben. Ja, so funktioniert ein Schluss. In einem Schluss schließt man aus zwei Dingen ein drittes. Und gibt es das ganz blöde Beispiel, also, weißt du mal ein besseres Beispiel? Ich weiß immer keins. Alle Kreter lügen, Johannes ist ein Kreter, also lügt Johannes. Das ist ein Schluss, er folgt zwingend daraus. Ne? Kann auch noch erklären, warum.
Sokrates ist ein Mensch,
Ja, also alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Ich frage dann immer, warum mussten sie ihm dann den Giftbecher zum Trinken geben, wenn er doch sowieso gestorben wäre. So, das ist also das Drei, der Dreischritt. Vorhin hatten wir These, Antithese, Synthese, ja, so funktioniert der Schluss auch. Da werden drei Dinger miteinander kombiniert und nur so kommt man zu neuen Erkenntnissen. Und der dritte Schritt, der in die Mitte tritt, der begründet vor allem auch, warum der, also wenn mir jemand sagt, der so und so ist ein Arschloch, dann frage ich immer, was ist er denn, warum? Ja? Wenn er das nur so sagt, glaube ich das nicht. Aber wenn er mir dann sagt, er hat das und das gemacht, dann sage ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, warum du meinst, dass der ein Arschloch ist. So, und diesen dritten Schritt, entschuldigt, dass ich hier ein blödes Beispiel gebracht habe, aber ist mir kein besseres eingefallen. Dieser dritte Schritt ist also grundlegend für Hegel. Und das hat Kant abgelehnt. Der hat die Schlüsse abgelehnt und die Dialektik auch, hat irgendwie blöd erklärt und ist also bei seiner Zweiteilung stehen geblieben. Hegel hat gesagt, das Denken funktioniert im Dreischritt. Nicht nur das Denken, sondern auch die Entwicklung von allem funktioniert genauso wie das Denken, sagt er. Und die Dialektik, das habe ich vorhin gesagt, ist Vermittlung und Versöhnung, nicht mehr die zwei auseinandergerissenen Seiten, sondern ein drittes tritt dazwischen und vermittelt und versöhnt die. Und das hat der Marx ganz wütend verrissen, hat er unheimlich eine, wie nannten sie das, also eine Philippika, also eine unheimliche Wut, entbrannte Streitschrift dagegen gerichtet, aber hat es nicht verstanden, wie ich jetzt neulich erst gesehen habe. Hat nicht verstanden, ich habe das jetzt ja studiert und glaube es jetzt begriffen zu haben, und das hat der Marx nicht verstanden. Das konnte ich auch natürlich früher nicht beurteilen, weil ich es auch nicht verstanden hatte. So, und dann jetzt, sagen wir mal, aus lauter nicht verstanden haben, jetzt wütend zu sein auf den, der es dann doch verstanden hatte, das finde ich, also hätte damals natürlich meinen tiefen Glauben an Marx erschüttert. So, und da, indem der Marx eben auf dieser Zweiseitigkeit von Kant weiter aufgebaut hat und nicht auf der Dreiseitigkeit von Hegel, deswegen konnte er dann den antagonistischen Widerspruch predigen zwischen Arbeiterklasse und Unternehmern und der daraus folgenden Revolution, das habe ich vorhin schon dargestellt, ja, diesen Widerspruch kann man nur lösen, indem die herrschende Klasse beseitigt wird und vernichtet wird. Vernichtet hieß nicht unbedingt, haben sie immer unbedingt dazu gesagt, hieß nicht unbedingt erschießen, sondern wenn man ihnen das wegnimmt, sind sie keine Unternehmer mehr. So, das war also diese eine Zerrissenheit zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Aber jetzt ist die nächste gekommen, und das war nicht mehr, das führt uns schon in die heutige Zeit, die Spaltung der Arbeiterklasse. Es ist dann vor und während des Ersten Weltkriegs und danach hat sich die SPD gespalten in Revolutionäre und Reformisten. Das habe ich im Prinzip vorhin schon dargestellt. Die Revolutionäre wollten nach wie vor die kommunistische Revolution. Und die Reformisten, die glaube ich erst so im Lauf die sind schon vorher. Also Bismarck hatte ja da so eine Sozialgebung gemacht, machen müssen, mit der er die Arbeiterklasse ein bisschen befriedet hat. Und es gab alle möglichen Faktoren, die dazu geführt haben, dass die SPD langsam immer etwas friedlicher wurde. Und dann kamen eben die Reformisten, die haben gesagt, nee, man muss nicht das Ganze umschmeißen, wir wollen die Verhältnisse verbessern. Und dann kam das nächste in der Zwischenkriegszeit, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, das ist fast ganz vergessen, wundere ich mich immer, da hat die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, eine ganze Zeitstrecke einen linksradikalen Trend eingeschlagen. Da war die Vorsitzende eine gewisse, ich glaube, Ruth Fischer, ja. Und die haben also ganz wild radikale linke Thesen aufgestellt und die haben die Sozialdemokratie zum Hauptfeind, nicht die Nazis, sondern die Sozialdemokratie zum Hauptfeind erklärt. Und das hat nach Einschätzung der Historiker zum Untergang der Weimarer Republik maßgeblich beigetragen, weil sich die zwei Arbeiterparteien jetzt bis aufs Blut zerstritten haben. Und ich finde das, ach, und dem Kreis darf ich das erzählen. Also ich war in der wilden Zeit damals, in 16, 17 Jahren in München, bei den Jusos aktiv und da wurden wir betreut aus der DDR da kam immer ein Herr von der Urantia, von der Urania, der Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Also wir wussten schon, dass das eine Tarnorganisation der SED war, aber wollten wir nicht so genau wissen. Und dem habe ich da mal, ich habe damals Schifferklavier gespielt und habe mal das Lied vom Roten Wedding vorgespielt. Da war der noch geschockt. Also wir haben damals ja auch maoistische Zeitung gelesen und Tonsteine, Scherben, also so wild wie möglich, so radikal wie möglich, wie man das eben so macht, wenn man jung ist. Und der war geschockt, weil dieses Lied vom Roten Wedding, Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit, dann irgendwie, denn was wir spielen, ist Klassenkampf unterm Hintern der Bourgeoisie, so, also linksradikal und auch ziemlich bescheuert. Zunächst, dir kommt das ein bisschen bekannt vor?
Ich hab's mal
Tonsteine, Scherben, die haben es jedenfalls als Schallplatte rausgebracht. Damals gab es noch Schallplatten. So, jetzt habe ich das noch ein bisschen illustriert, aber ich finde es auch heute nicht nur Geschichte, weil jetzt ist ja alles wiederkehrt, wie mir das vorkommt. So, und jetzt kommt ein unglaublich einschneidendes, die Frage, wie weit ich, darf ich ruhig noch ein bisschen ausführlicher bleiben, ja? Und auch meine persönlichen Erlebnisse, ich glaube, das stört euch nicht, wenn ich das sehr persönlich gefärbt manches erzähle. Also mir ist es so gegangen. Ich habe viele, viele Jahre gehadert und mich gegrämt über die Schandtaten des Faschismus, Nationalsozialismus, oder wie man es nennt. Und dachte, wie können Menschen sowas tun? Wie konnten wir Deutschen sowas tun? Ich bin auch ein Deutscher, bin ich vielleicht auch so? Bin auch ein Mensch, Menschen, wie... bin nach Buchenwald gefahren, also ich will die Einzelheiten nicht erzählen, weil das mich heute noch mitnimmt, kann ich nicht neutral erzählen. So, und es ging ziemlich viele Jahre. Und dann ist etwas passiert, was ich gar nicht groß mitgekriegt habe, dass nämlich ein gewisser Professor Nolte, ein Historiker, eine These aufgestellt hat, oder viele Thesen, die im Prinzip die Verbrechen des Nationalsozialismus immer gerechtfertigt haben mit den Verbrechen des Kommunismus. Also die KZs waren eigentlich von Gulag, von Stalin abgekupfert und was auch nur war, hat er irgendwas gefunden, das hatten die auch, irgendjemand anders war auch so schlimm und deswegen hat das alles relativiert, bagatellisiert und es war richtig ekelhaft. Und gegen den haben sich dann aber, sind einige aufgestanden, vor allem Habermas, und haben den also in Grund und Boden fertig gemacht. Der kam, neulich hat sich mal beklagt, der ist nie mehr irgendwo eingeladen worden und Habermas hat in Israel den Preis der Gerechten dafür gekriegt, weil natürlich die Juden gesagt haben, wenn man jetzt die Nazis rechtfertigt mit den Verbrechen der Kommunisten, dann unterstützt man ja die Nazis, die Juden ausgerottet hatten. So war also da der gedankliche Zusammenhang. So, das ist, wie gesagt, noch einigermaßen an mir vorbeigegangen, weil ich das auch irgendwie, die haben sich da gestritten und war nicht so mein Ding. Und dann ist im Jahre 1989, als ja nun die Wiedervereinigung kam, Folgendes passiert, dass ein Kollege von mir beim Hauptvorstand der IG Metall, der dort die Zentralbibliothek leitete und Historiker vom Beruf war und ist, dieses Buch herausgebracht hat. Das heißt Freie Hand im Osten, Untertitel Ursprünge und Perspektiven des Zweiten Weltkrieges. Und das, der Titel sagt eigentlich aus, der Inhalt löst das gar nicht ein. Freie Hand im Osten hieß, es war so, dass vor 1933 die Westmächte, vor allem England und Frankreich, Hitler freie Hand im Osten gegeben haben. Ich weiß nicht, ob euch das so bekannt ist. Nicht? Doch. Also zutreffend ist es, ja, ich darf das so sagen. Aber also der schreibt das mit großer Empörung und vielen Einzelheiten. Zum Beispiel gab es, ich glaube, 1938 die Münchner Konferenz, in der die Westmächte, England und Frankreich, Hitler freie Hand gegeben haben, die deutsch besiedelten Gebiete, das waren ja sehr, sehr breiter Rand der Tschechoslowakei, einzukassieren und dem Deutschen Reich zuzuschlagen. Und, stimmt das ungefähr?
Ja, die Appeasement-Politik, der kam ja nicht von ungefähr.
Ne? Ja, sag, erzähl.
Ja, das war eine sehr clevere Politik eigentlich, aus britischer Sicht, weil sie genau zu dem geführt hat, was dann passiert ist.
Ja, ja. Das ist also, ich habe eine Nachbarin in Griechenland, wo ich oft hinfahre, und der habe ich das mal erzählt, zum Beispiel war neulich eine Sendung im Fernsehen, ich habe sie leider verpasst, über den König Edward VII., von dem früher immer erzählt wurde, der musste auf die Krone verzichten, weil er eine Bürgerliche geheiratet hat. Und die hieß Mrs. Simpson. Bis ich eines Tages mal gelesen habe, nee, das war nur vorgeschoben. In Wirklichkeit war er für Hitler. Und das ist jetzt offensichtlich bewiesen, das sind die Geheimdokumente veröffentlicht worden. Und ich hatte noch so andere Fälle, wo ich immer misstrauisch wurde und sagte, wie anscheinend waren die Rechtsextremisten in England, wurden damals hofiert. Erzähl das der Engländerin und da sagt die, ja, dass die englische Oberklasse für Hitler war, das ist in England bekannt. Deutschland war das, mir war das nicht bekannt bis dahin. Dir war es auch bekannt. Ja, ihm war es bekannt, also nur wenigen offensichtlich. Also in der Breite ist es, glaube ich, bis heute nicht bekannt. Und dahinter steckt aber, so wie du eben gesagt hast, nach Einschätzung von diesem Peter Scherer, der ich mich jetzt angeschlossen habe, dass die Westmächte, also die Amerikaner zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr, aber die Engländer und Franzosen, Hitler losgeschickt haben, um den Bolschewismus zu zerstören, vor dem sie Angst hatten. Das war der eigentliche Grund. Den kann man ja gut verstehen. Ist irgendwie logisch, ne? So, und daraus leitet dieser Scherer jetzt ab, der Faschismus war ein System der Konterrevolution. Und das war, also, und ich habe das dann später verdrängt, weil ich doch so lange nachgesucht hatte, habe ich in diesem Buch jetzt plötzlich die Antwort gefunden, die hat mir so wehgetan im Kopf. Ich weiß noch, dass ich zu meinen Kollegen immer gesagt habe, das geht mir wie ein Rasiermesser im Kopf rum. Weil ich auf der einen Seite gesehen habe, es stimmt, aber auf der anderen Seite befürchtet habe, damit, das ist ja Wasser auf die Mühlen der Nazis. Versteht ihr mich? Wenn nicht, wäre mir das recht, wenn ich mich geirrt hätte. Auf jeden Fall, so ist es mir gegangen. Ja, und dann habe ich das vergessen und als ich den mal wieder traf und wir uns über sein Buch unterhalten, hat er höhnisch zu mir gesagt, wenn du das Buch überhaupt gelesen hast, da habe ich mich geschämt, weil ich dachte, ich habe es ja gar nicht gelesen. Jahre später habe ich es mal wieder aus dem Büchern lest da drin und sage, Sakra, die, da hast du das her? Dann habe ich ihn angerufen, das war jetzt ungefähr im Jahr 2010 und habe ihn gefragt, hältst du das heute noch für richtig? Ja, sagt er. Und jemand hat mir erzählt, er ist auf die Beerdigung von einem sehr berühmten DKP-Funktionär gegangen, also der gehört da offensichtlich dazu. Und dann habe ich gefragt, findest du das heute immer noch richtig? Würdest du die Oktoberrevolution wieder machen, wenn die doch eine Konterrevolution zur Folge hat, die so viele Millionen Tote zur Folge gehabt hat? Also dem stimmt er völlig zu, das schreibt er da auch drin, dass das so ist. Die Revolution hatte die Konterrevolution zur Folge und dann sind die eben, und ja, 60 Millionen Tote. Und dann hat er mich gefragt und habe ich gesagt, na, also würde ich, glaube ich, eher lieber nicht. Und da hat er gesagt, ja, man kann doch nicht auf ewig im Hamsterrad weiterlaufen. Also er würde heute das noch richtig finden. Und das ist für mich für heute Abend eigentlich die Schlüsselfrage, die ich dann am Schluss an euch stellen möchte. Wie sehen wir das heute? Ja, das ist für mich das Schicksalhafte. Die haben das damals gemacht, 1917, Lenin und so weiter. Und damals konnte man das aus meiner Sicht ja vielleicht auch noch für zielführend halten und dass da viele Leute für einen guten Zweck sterben, weil sie opfern sich dann für die Revolution. Und dann kommt das Arbeiterparadies, das konnte man damals ja glauben. Aber heute, wo man weiß, wie das ausgegangen ist, finde ich es sehr problematisch. So, das war im Prinzip Faschismus und Krieg, muss ich nicht mehr erzählen, ist klar. Ja? Ich meine, ihr habt das jetzt nicht mehr erlebt, Gott sei Dank, aber ihr wisst darüber genügend Bescheid, ja? Was der Faschismus und Hitler und Krieg und Zweiter Weltkrieg, das wisst ihr alles. So, und jetzt, weil ich merke in den Diskussionen, den Leuten tut das so weh, wie es mir damals wehgetan hat, dass sie eigentlich diesen Gedanken vor dem, wir möchten ihn einfach nicht wahrhaben, weil er so furchtbar ist. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, zwei kleinere Beispiele zu bringen, oder hinten kommen noch kleinere, die nicht so schlimm sind. Der hier hat auch noch ein paar tausend Tote gekostet. Im Jahre 1970 kam in Chile durch demokratische Wahlen eine sozialistische Koalitionsregierung an die Macht, an der auch die Kommunisten beteiligt waren, die Sozialisten, Sozialdemokraten, und war alles total lieb, ohne einen Tropfen Blut, formal demokratisch, alles vollkommen in Ordnung. Und die haben dann aber die Kupferminen verstaatlicht oder verstaatlichen wollen, weiß ich nicht, ob sie noch dazugekommen sind, haben auch alles mögliche andere verstaatlicht. Ihr könnt ihr in einem wunderschönen Buch von Isabel Allende, das Geisterhaus, nachlesen. Die war nämlich die Nichte von dem Präsidenten Allende, der bei diesem Putsch ums Leben gekommen ist, umgebracht worden ist und so weiter. Und da sind nun von unseren Leuten Tausende umgebracht worden in diesem Putsch. Und ich war zur damaligen Zeit verheiratet mit einer Brasilianerin und kannte natürlich, es waren unsere Freunde. Wir haben deren Lieder gesungen und El pueblo unido jamás será vencido. Erinnert euch noch. Ja, das vereinte Volk wird nie besiegt werden. Konnten auf Spanisch, auf Portugiesisch skandieren und so weiter. Ne? Und dann so. Und die werden jetzt da umgebracht. Und da habe ich, ich weiß noch, ich war stellvertretender Kreisvorsitzender in einem Münchner Kreisverband, in, als der Putsch, und da kamen die in Nachrichten, wir hatten gerade Sitzung, und haben gesagt, wir gehen jetzt auf den Marienplatz demonstrieren, ganz spontan. Und dann haben sie mit dem Bus leider wieder gekippt, war ich noch sauber. Also wir waren persönlich zutiefst davon betroffen. Wir kannten ja die Leute. So, und da habe ich mich hinterher so ein bisschen gefragt, weil die Kommunisten waren immer super schlau, die wussten immer alles ganz genau und hatten immer Analysen, haben ganz genau analysiert, die Gesetzmäßigkeit der Geschichte und das jetzt so und so. Und nur das ist richtig und die anderen irren sich sowieso. Und da habe ich gesagt, jetzt müsste doch mal einer eine Analyse machen. Der hatte überlebt, der Chef, der Luis Corvalán, der chilenischen Kommunisten. Jetzt müssten die doch eigentlich mal sagen, was war jetzt richtig und was war falsch. Also ich neigte dazu zu sagen, wenn wir dabei verlieren und dabei 3.000 oder wie viel Tausend von unseren Leuten umkommen, dann war es vielleicht nicht richtig. So naiv habe ich zumindest gedacht. Das ist aber, so viel ich weiß, nie passiert. So, jetzt vor 2 Jahren kriege ich Besuch von einem Ehepaar aus Brasilien, mit denen, die inzwischen zwar geschieden waren, jetzt ihre gemeinsame Tochter hier besuchten. Und ich total gerührt, mit der Frau hatte ich lange Kontakt, aber mit dem Mann seit damals nicht mehr. Sie Negerin, er Japaner, 4 Kinder, und da waren wir immer neugierig, wenn ein Kind nach dem anderen kam, wie wird das wohl aussehen? Und jetzt tauchen die hier auf und wir haben uns unheimlich gut verstanden und von alten Zeiten geredet. Und da sagt der Naka, so heißt der, plötzlich so im Gespräch, naja, der Jean Goulart, der wollte ja den Sozialismus einführen. Das war ein Präsident, ich hatte den Namen völlig vergessen, die nennen ihre Präsidenten immer beim Vornamen, hat nur Jean gesagt. Und ich wusste nur noch, wie die, waren dann auch Präsidenten, die haben 1964 einen Putsch gemacht, deswegen kamen die alle, auch meine Frau kam deswegen aus Brasilien, wegen dem Militärputsch, und habe jetzt den Namen Costa e Silva hieß der eine und Castelo Branco der andere. Und meine Frau hat also ein Foto von denen im Klo angebracht und da musste man immer drauf spucken. Und wie der eine gestürzt wurde, der andere kriegte der bespuckt. Also so etwa war das. Und so, und da sind nicht so viele umgebracht worden. Die brasilianischen Militärdiktatoren haben sich gerühmt, sie sind nicht solche Schlechter wie die in Chile, wie der Pinochet. Die haben halt Tausende umgebracht, sozusagen flächendeckend. Und die in Brasilien haben nur gezielt chirurgisch, nannten sie das. Haben sich Einzelne rausgepickt. Und die haben sie dann aus dem Hubschrauber aufs Meer fallen lassen und so weiter. So wie in Argentinien eben auch. So, und wie der mir das sagt, inzwischen ist es ja lange her und da waren meine Leidenschaften jetzt auch nicht mehr so tief, da habe ich auch plötzlich gedacht, oh, da waren wir ja eigentlich selber schuld. Wenn wir den Sozialismus wollten, und ein solcher Präsident an der Macht ist und die dann, also die und die Amerikaner natürlich, die haben das ja alles bewerkstelligt, einen Putsch machen. So, sage ich jetzt nur mal. Und jetzt kommen die, werden die Beispiele immer harmloser. War es letztes Jahr, Ypsilanti, kann auch vorletztes Jahr gewesen sein, weiß nicht mehr. Wisst ihr alle noch, was da los war? Das Ende vom Lied ist, dass wir jetzt in Hessen, wo ich wohne, eine CDU-Regierung haben. Der Oberkotzbrocken ist ja nur weg, aber politisch macht das wenig. Also Roland Koch war als Person einfach auch so ein Anti-Mensch. Dass man so, und den haben wir aber gekriegt, weil die Linkspartei da war und die wollte, mit der wollte ja die Ypsilanti, aber einige Rechte in ihrer Partei haben sie nicht gelassen, was aber eigentlich eine viel breitere Strömung ist in der SPD. So, und hier, was wir jetzt haben, ist, dass die Rechten an der Macht sind. Sodass ich jetzt behaupte, die Existenz der Linkspartei führt dazu, dass wir eine CDU-Regierung haben. Ob das stimmt, müsst ihr nach einer Diskussion eure Meinung zu sagen. Und jetzt das vielleicht noch kleinere und harmlosere Beispiel, Gauck oder Wulff. Also ich finde das jetzt dem Präsidenten nicht so wichtig, ob der jetzt dies oder jenes sagt. Aber der Gauck hätte, glaube ich, uns allen irgendwie besser gefallen. Und da hat die Linkspartei ja nicht es geschafft, über den Schatten zu springen, weil der halt sie bekämpft hatte in der DDR, ne? Wo ich ja meine, das müssten sie doch nun mal nachdenklich einsehen, dass er Recht hat und nicht sie, aber das können sie anscheinend nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob da jetzt schon meine letzte Folie kommt. Ja. Ist es soweit, dass ich euch jetzt fragen kann, ohne dass ich nochmal eine Zusammenfassung mache, die könnte ich dann gerne vielleicht im oder am Ende der Diskussion machen, Aber dass ich euch jetzt fragen kann, wie sehen wir das heute? Ich glaube, ich habe die Frage genügend formuliert. Er hat gesagt, das ist damals, also 1917, Oktoberrevolution, schon unter vielen Opfern, dann die Gegenseite macht immer mobil dagegen und Lenin hat geschrieben, es gibt kein Verbrechen, das sie nicht begeht, um ihre verlorene Macht wieder zu erringen. Und das war auch buchstäblich so. Und wenn man das weiß, ob man dann jetzt rückschauend sagen kann, das sollten wir doch, nein, aktuell habe ich ja vergessen, Gesine Lötzsch. Gesine Lötzsch habe ich nun gegoogelt, über den Kommunismus habe ich ja schon gesprochen, den Ausdruck, den sie benutzt hat. Aber dann habe ich sie gegoogelt und zufällig ein halbes Jahr vorher von ihr etwas gefunden, wo sie eine ganz andere Formulierung benutzt. Da sagt sie, wir sollten einen zweiten Sozialismusversuch wagen. Das sagt sie mehrmals. Und das ist so schön verkleidet, dass man sich da normalerweise nichts bei gedacht hätte, wenn sie nicht jetzt nachträglich das Wort Kommunismus benutzt hätte. Und das ist jetzt eigentlich meine Frage an mich, an euch und eigentlich auch an die. Soll man wirklich einen zweiten Sozialismusversuch wagen, einen solchen, der solche Folgen hat? Oder sollte man nicht lieber, wie die Sozialdemokratie, sagen, im Hier und Jetzt die Verhältnisse so zu verbessern, dass den Leuten besser geht? In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass mich das alles nicht kalt lässt und ich bedanke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt.
Vielen Dank, lieber Georg. Es war wie immer ein Genuss. Können wir das kurz ausschalten? Ja. Wenn ich da um die Welle.